Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte heute über ein Thema reden, mit dem ich selbst noch nicht fertig geworden bin in meinem Leben. Normalerweise sagt man ja, der Prediger sollte über das predigen, was er selbst auch lebt. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ich bin selbst noch nicht fertig gekommen in meinem Leben mit diesem Thema. Und ich vermute mal, wir alle noch nicht. Es ist ein Thema, bei dem man nicht sparen braucht mit Superlativen, mit Adjektiven wie Höchstes, Wichtigstes, Größtes, Schönstes. Man kann sie ganz und voll vertreten, diese Adjektive. Wir werden eines Tages vor Gottes Thron mit diesem Thema, mit diesem Anliegen weitermachen. Was meint ihr? Welches Thema ist das wohl? Ja, danke. Ganz genau, gleich geraten. Wunderbar. Es ist die Anbetung, ja. Wir werden im Himmel damit weitermachen. Doch es gibt eine ganze Reihe an Missverständnissen im Blick auf Anbetung. Es gibt Leute, die meinen, Anbetung ist etwas, das Gott braucht, das er sogar von uns fordert. Er ist ja der Mächtige, der Große, und wir müssten es ihm leisten, diese Anbetung. Oder andere meinen, es wäre etwas Formelles, etwas, das geschehen muss. Andere meinen, es wäre etwas sehr Nüchternes. Man darf dabei auf keinen Fall lächeln und schon gar nicht lachen. Und manche Kirchendistanzierte meinen auch, dass Anbetung etwas Heuchlerisches ist. Dass die Christen so vorgeben zu tun in der Kirche, wenn sie im Gottesdienst sind, und dann nachher nicht mehr danach leben. Weil das, was sie sagen und was ihr Herz ausmacht, voneinander klafft. Und dass es sowieso nur eine formelle Sache ist. Ich möchte 4 Behauptungen im Blick auf die Anbetung machen heute und sie mit dem Wort Gottes unterstützen. Also, was ist Anbetung? Als erstes möchte ich behaupten, die Anbetung Gottes ist unser Hauptbedürfnis, weil Gott selbst unser Hauptbedürfnis ist. Sie entspricht also unserem Hauptbedürfnis. Wie komme ich auf so etwas? Das ist doch eine steile Behauptung, oder nicht? Die Anbetung Gottes, können wir das so auf der Fußgängerzone sagen? Können wir es in unserem Freundeskreis sagen? Die Anbetung Gottes ist unser Hauptbedürfnis? Wir hatten gerade eben gesagt, manche meinen, es wäre Gottes Bedürfnis. Wir müssten es ihm leisten. Und ich behaupte, sie ist unser Hauptbedürfnis. Wir brauchen es am meisten. Wie ist das bei kleinen Kindern? Wie oft hört man Kinder voreinander von irgendeiner Bezugsperson schwärmen? Von ihrer Mama, ein Mädchen oder ein Junge von seinem Papa. Mein Papa ist sehr stark, er kann solch ein Gewicht heben. Ein anderer sagt, gut, das ist ja beeindruckend, ist muskulös, aber mein Papa hat ein Köpfchen. Oder ein anderer, mein Papa ist Pilot, er kann ein Flugzeug fliegen und so weiter. Sie geben voreinander an von ihrer Bezugsperson, von der sie begeistert sind. Und sie sind dabei voll glücklich. Sie vertrauen sich auch meistens diesen Bezugspersonen an, sei es zu Hause, ihren Eltern oder anderen älteren Personen oder den Lehrern und so weiter. Und niemand von uns würde auf den Gedanken kommen, das wäre ungesund, das wäre nicht normal. Niemand von uns würde sagen, hey kleiner Junge, du bist doch ein Mann, steh doch dein Mann. Was soll das mit dem Heulen? Hör doch mal auf zu heulen. Ja, du bist ein Mann. Und du musst alles selbst in deine Hand nehmen, dein ganzes Geschick. Wie wir Erwachsene oft sagen, jede ist seines Glückes Schmied. Ja, dieses Sprichwort, das eigentlich nicht wahr ist. Wir können uns selbst nicht glücklich machen. Wir können nicht die Schmiede unseres Glückes sein. Wie ist es dann später, wenn Kinder heranwachsen, Jugendliche? Ist es nicht so, dass sich Jugendliche auch dem, den sie lieben, voll anvertrauen? Ob das jetzt nun ein geliebter junger Mann ist, das ein Mädchen liebt, oder umgekehrt. Manchmal spricht man sogar davon, sie spricht ja nur dauernd immer von ihrem Angebeteten, oder umgekehrt. Er spricht dauernd von seiner Angebeteten. Er ist dauernd begeistert. Er schwebt auf Wolke 7. Er vertraut sich der ganz an. Und sie ihm auch. Und das schadet ihnen nicht. Nein, im Gegenteil. Sie vertrauen sich einander an. Es ist ein total inniges Verhältnis und sie sind dabei glücklich. Ja, sie machen sich ja eigentlich sehr, sehr stark abhängig voneinander. Aber das schmälert nicht das Glück dieser jungen Leute. Und viele von uns haben das auch selbst erlebt in ihrem Leben, nicht wahr? Wir brauchen alle irgendjemand, dem wir uns voll anvertrauen können, mit dem wir unsere Geheimnisse teilen können und von dem wir begeistert sein können auch und mit dem wir glücklich sein können. Wir sind so veranlagt. Das ist einfach in uns. Wie ist es bei Erwachsenen? Die tun oft so, als ob sie es nicht bräuchten. Als ob sie so selbstständig wären. Als ob sie so alle emanzipiert wären. Allem gegenüber, selbst Gott gegenüber manchmal. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir alle ganz ehrlich sind, brauchen wir nicht auch eine Bezugsperson, wie alle. Und zwar eine Bezugsperson, die viel höher und viel klüger und viel mächtiger ist als wir selber. Ist das nicht so? Kann man das nicht auch nachweisen mit unserer ganzen weltlichen Geschichte? Wie viele Völker haben buchstäblich ihre Könige, ihre Cäsaren und Pharaonen zu Göttern gemacht und auch als Gott angebetet? Und das ist noch gar nicht so lange zurück, wie war es hier in Deutschland, als man Heil Hitler gerufen hat. Aber dann nachher ein ganz, ganz negatives Spiel hatte und Millionen sterben mussten durch den Zweiten Weltkrieg mit einem ganz bitteren Ende. Ich war eine Zeit lang in Bayreuth und ich hörte da, man sagte, alte Leute konnten sich noch da erinnern. Hitler kam gerne nach Bayreuth und sah sich und hörte sich die Festspiele an von Richard Wagner im Festspielhaus. Und er war so begeistert von diesen germanischen Sagengestalten, von diesen Mythengestalten. Ja, das hat ihn so inspiriert. Aber wovon wurde er denn inspiriert? Von dem Germanentum? Was ist das Germanentum? Ja, wir wissen, wohin das Ganze geführt hatte. Ist das nicht aber auch in anderen Bereichen so? Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich mal einen offenen Brief von einem Mädchen gelesen, den sie einer Redaktion, einer Zeitschrift gegeben hatte. Und es ging dabei, sie hat dabei ihre Gefühle ausgedrückt, wie glücklich eine Locke von Elvis Presley sie gemacht hatte. Sie hat sie eingerahmt und auf ihr Nachtschränkchen gelegt. Und jeden Morgen sagte sie, wenn sie aufwachte, dann schaute sie auf dieses Nachtschränkchen. Und wenn sie die Locke gesehen hat, dachte sie, die ist von dem großen Elvis Presley, dem King of Rock'n'Rolls. Das machte sie glücklich, hatte sie gesagt. Wie viele schwärmen von den Fußballstars oder überhaupt vom Fußball? Man spricht auch mittlerweile ganz ungeniert von dem sogenannten Fußballgott, den die Leute anbeten. Ja, und manche sagen das auch direkt. Die Deutschen, die tun so in den Kirchen, als ob sie keine Emotionen hätten. Aber geh mal in die Stadien, ja. In den Kirchen, jemand hat sogar gesagt, ein Migrantenleiter hat mir gesagt, die Deutschen sind oft so leise in den Kirchen, sie laufen herum wie auf Zehenspitzen, genau, wie auf Zehenspitzen, und sie reden so wenig und sie sind so leise, weil sie wahrscheinlich am Samstag schon so stark, so viel geschrien haben im Stadion. Es gehen mittlerweile viel mehr Menschen in die Stadien als in die Kirchen. Und zwar in die Stadien am Samstag, und dann in die Kirchen, da wollen sie dann auch schlafen, Sonntagmorgen. Ja. Aber ihr seht, manche Dinge werden vergöttlicht, werden vergötzt, werden zu Götzen gemacht. Man kann manchmal nur staunen, wie die Fähigkeiten der Menschen, sich auszudrücken, künstlerisch, wie sie das alles ausdrücken können, ihre Bewunderung vor einer bestimmten Sache oder vor jemandem. Und selbst die Liebeslieder, wir wissen alle, die Liebeslieder, was wären unsere Lieder ohne Liebeslieder? Ja, ohne die Lieder über die Liebe und über Frauen und Mädchen und junge Männer und so weiter. man braucht einfach jemand, mit dem man glücklich sein kann. Das ist ganz tief in uns drin. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und wer niemand mehr hat, mit dem er glücklich sein kann, dem er sich anvertrauen kann, ja, von dem sagt man, der ist schon fast abgestorben. Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich mal Leute eingeladen zu einer Veranstaltung. Da war ich auch bei einer Frau an einer Tür. Sie ist dann rausgekommen mit einem Hund, mit einem Kleinen. Und ich habe sie eingeladen, fröhlich, zu einem evangelistischen Abend. Und dann sagt sie mir, ja, was ist das denn eigentlich? Warum handelt es sich da? Und dann sagte ich, von Gott, dass Gott uns lieb hat. Sagt sie, ach, das kann ich nicht glauben, was sie da sagt. Gott, wo ist denn Gott? Und Gott, das kann ich nicht glauben, dass Gott uns Menschen lieb hat. Überhaupt gibt es gar keine Liebe in dieser Welt. Nur diese kleine, und dann hat sie ihn genannt, ich glaube, der hieß Rudi, der kleine Pudel auf ihrem Arm, nur der hat mich lieb. Ja. Diese Frau hing nur noch an diesem kleinen Pudel. Und ich dachte mir, wie arm. Aber ein Mensch braucht immer jemand, ja, dem er sich, mit dem er glücklich sein kann. Ein Mensch ist ein soziales Wesen. Ein Mensch ist auch ein Wesen, das jemand braucht, dem man sich anvertrauen kann. In Afrika gibt es unter den Fulas ein Sprichwort, das sagt, jeder von uns Erwachsenen braucht auch jemand anderen, der ihn meistern kann. Und wenn er das nicht hat, dann ist sein Leben unrund, unausgeglichen. Jeder von uns braucht jemand anders, der ihn meistern kann, sagen die Fulas. Sagen einfach nur Weltmenschen. Das sind keine Christen, die meisten von denen sind Muslime. In der Volkswirtschaft spricht man von der Bedürfnisskala. Und das ist so eine Pyramide. Und man spricht zuerst einmal von den niedrigen Bedürfnissen, von den materiellen Bedürfnissen. Natürlich haben wir das Bedürfnis zu essen, zu schlafen für unseren Körper, Kleidung, Sauberkeit und so weiter und so fort. Dann haben wir die sozialen Bedürfnisse, das ist schon höher. Und dann die geistigen Bedürfnisse. Diejenigen, die genug zu essen haben, genug Geld haben und alles Mögliche hier auf dieser Erde, haben sie immer noch geistige Bedürfnisse, sagt man, ja. Das sind die Betuchteren, die brauchen da etwas für ihren Körper, für ihren Geist noch mehr als für den Körper. Und was ist mit denen, die vielleicht alle Informationen der Welt in ihrem Kopf haben? Was ist mit ihnen? Sind die erfüllt? Sind die befriedigt wirklich? Sind die voll glücklich? Nein, wir müssen es eingestehen. Und es gibt genug Nachweise und Beweise dafür, dass auch selbst Wissen einen Menschen nicht erfüllen kann, nicht letztlich glücklich machen kann. Und der größte Reichtum, den wir haben können, einen nicht glücklich machen kann. Das, was uns als Menschen ausmacht, das ist unser Innenwissen nach einem Gott, die Intuition Gottes. Ein gewisses Innenwissen. Jeder von uns hat das. Wir haben ein geistliches Bedürfnis nach der unsichtbaren Welt Gottes. Jeder von uns hat das in sich drin. Das müssen wir uns sagen lassen von der Bibel her. Der Apostel Paulus, als er in Athen vor den großen Philosophen der damaligen Zeit sprach, sagte er in Apostelgeschichte 17, Vers 27, kann man es nachlesen, Gott schuf die Menschen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und dann sagte ihn noch dazu mit einem Nachsatz, und fürwahr, das heißt, und in Wirklichkeit ist er nicht weit weg von uns allen. Er ist ganz nahe bei uns. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das größte Bedürfnis, das wir Menschen haben, das ist Gott selber und die Anbetung Gottes. Und nur wenn wir wirklich Gott haben und ihn anbeten, und ich habe es oft genug in meinem Leben erlebt, oft ganz alleine spazieren gegangen. Egal wo du bist. Du kannst in der Wüste sein, du kannst im Wald sein, du kannst in einer Menschenmenge sein, egal wo du bist. Als Mensch hast du dieses Bedürfnis nach Gott. Und wenn du die Gemeinschaft mit Gott hast, nur das kann dich wirklich zutiefst glücklich machen und zutiefst befriedigen. So hat uns Gott geschaffen. Gott hat uns so geschaffen, damit wir Gott suchen sollen, fühlen und finden. Und nur so kann unser Leben einen Sinn bekommen. Deshalb behaupte ich, Anbetung ist unser größtes, unser Hauptbedürfnis. Ich komme jetzt zu meiner zweiten Aussage, Behauptung. Die Anbetung Gottes entspricht unserer höchsten Bestimmung. Wie kann es auch anders sein mit dem Meisterkonstrukteur? Wenn er uns so geschaffen hat, dass das unser höchstes Bedürfnis ist, dann ist es auch unsere höchste Bestimmung. Der Westminster Katechismus in England enthält eine Hauptfrage. Und diese Frage lautet, Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Und die Antwort ist recht schlicht und einfach, aber sehr klar. Die höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewiglich zu erfreuen. Deshalb habe ich gerade hier im Interview auch gesagt, dazu ist Mission da, damit Menschen in Verbindung mit Gott kommen und mit ihm ewiglich glücklich werden können. Ein total positives Anliegen und ein berechtigtes Anliegen. Ein Anliegen, das dem Menschen und Gott beiden entspricht, das der Realität entspricht. Gott ist ja das Zentrum des Universums, von allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Er ist die Quelle allen Lebens, ja das Leben selber. Es heißt in ihm in Römer 11, Vers 36, von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge geschaffen. Doch wie viel und wie oft sind wir Menschen so dumm und beten nicht den wahren Gott an, durch den wir erst recht glücklich sein können, sondern wir beten andere Götter an, Götzen an, Idole an. Oder wir schaffen sie uns. Die Völker schaffen auch ihre Götter, die sie anbeten. Dabei übertreten wir gerade das erste der 10 Gebote, das Gott gegeben hat, schon vor langer Zeit her, dem Mose. Da heißt es doch im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In 5. Mose 5, Vers 7. Ich habe einmal darüber gepredigt. Nachher, nach dem Gottesdienst, kam ein ehemaliger Rektor einer Uni, einer deutschen Uni, zu mir nach vorne und sagte mir, das, was sie dir gesagt haben, das klingt mir zu absolut. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein wiedergeborener Christ war, das bezweifle ich. Seine Schwester war eine ganz, ganz liebe Schwester im Herrn und eine ganz große Missionsfreundin, eine begeisterte Missionsanhängerin. Er sagte mir, das klingt so absolut, das klingt fundamentalistisch, was Sie da sagen. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da sagte ich ihm, ja, ich kann nichts anderes sagen. So und genau so steht's in der Bibel. Ich habe nur ein Bibelzitat gebracht. Und außerdem, das ist die Realität. Aber vielleicht verstehen Sie das falsch. Wie in Deutschland nach der Diktatur des Nationalsozialismus und nach der sogenannten Aufklärung, nach der Philosophie der 68er, wir sind oft so stark eingestellt, so emanzipiert eingestellt, als ob wir alles selber in die Hand nehmen könnten und, wie gesagt, unser eigenes Glück schmieden könnten. Wenn Gott uns sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann nicht, weil er uns beherrschen möchte. Meint ihr, Gott ist angewiesen auf uns, mickrig kleine Menschen, hier auf dieser Erde? Wie groß ist unsere Erde im Weltall? Wie groß ist Gott selber im Vergleich dazu? Gott ist auf uns doch überhaupt nicht angewiesen. Auf meine Anbetung, auf ihre Anbetung, auf eure Anbetung? Überhaupt nicht. Gott, man sagt, man spricht in der Theologie von der Aseität Gottes. Das heißt, Gott ist in sich selbst zutiefst befriedigt, zutiefst erfüllt in sich selbst. Er braucht niemand und nichts. Gott braucht uns nicht. Und er braucht auch nicht unsere Anbetung. Wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, dann einfach nur so wie eine Mutter, wenn sie ihrem Sohn sagt, und pass auf, dass du ja nicht auf die Autobahn mit deinem Fahrrad drauf fährst. Ja? Ein kleiner Junge. Ist das schlimm? Überhaupt nicht. Ist das autoritär? Vielleicht ein bisschen direktiv? Ist es absolut? Natürlich ist es absolut. Das mutet man dem Jungen zu. Das mutet Gott uns auch zu. Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Weil er weiß, wenn wir irgendeinen anderen Gott haben, den wir uns ausliefern, irgendein Idol, das schadet uns. Wir schaden uns dabei selber, liebe Brüder und Schwestern. Manchmal hängen wir uns so ganz an eine Person, liefern uns ganz einer Person aus. Und dann schaden wir diese Person und uns selber auch. Nur Gott kann diesen Platz einnehmen. In der Psychotherapie sprach Frankl davon. Er war ja zuerst Anhänger von Freud und dann von Adler und hat beide abgelehnt nachher, weil er gesagt hat, die greifen viel zu kurz in der Psychotherapie. Dann hat er eine neue psychotherapeutische Schule angefangen, Dr. Frankl. Und er hat die Logotherapie angefangen. Und Er sagte, ein Mensch ist in sich selbst, in seinem Inneren unausgeglichen, wenn er nicht alle Dinge in seinem Leben, selbst die schönsten Dinge in seinem Leben, nicht nur als Platzhalter Gottes ansieht und sie mehr macht als nur Platzhalter Gottes. Er war ein zutiefst gottesfürchtiger Jude, ist dann auch im KZ gewesen und hat im KZ sogar auch Menschen zurechtgeholfen, psychisch zurechtgeholfen. Leute, die irgendwo total durcheinander waren, die selbstmordgefährdet waren. Dr. Frankl, er ist hier nicht so bekannt, ist nicht so gut angenommen worden hier. Ist ein Österreicher gewesen, ja. Hier wird mehr Freud und Adler und andere Psychotherapeuten werden hier gelehrt. Aber ich hab's super gefunden. Nur dann ist ein Mensch innerlich, psychisch ausgeglichen, wenn Gott Gott sein darf in seinem Leben. Und alle Dinge, das können die schönsten, besten Dinge in seinem Leben sein, nur Platzhalter Gottes sein dürfen. Wenn das dem Menschen bewusst ist, dass alles, was er hat und ist, letztlich von Gott kommt. So wie wir es hier auch gerade eben gehört haben von dem Apostel Paulus. Ich komme zu meiner dritten Behauptung. Sie ist unser wichtigstes Vorrecht. Die Anbetung Gottes ist unser wichtigstes Vorrecht. Oder beglückendstes Vorrecht. Ihr kennt alle wahrscheinlich diese Stelle in Johannes 4, wo Jesus mit einer samaritischen Frau an einem Brunnen spricht, dem sogenannten Jakobsbrunnen. Und da hat diese Frau plötzlich festgestellt im Gespräch, dass Jesus ein Prophet sein muss. Jedenfalls ein sehr weiser Gott, von Gott gesandter Mensch. Und dann dachte sie, sie wird die wichtige Frage, die ihr auf dem Herzen lag, schon lange lag, loswerden. Da hat sie ihn gefragt, sag mal, wo sollen wir Gott anbeten? Sollen wir Gott, die Juden sagen, wir sollen ihn anbeten in Jerusalem im Tempel. Unsere Leute sagen, die Samariter, auf dem Berg Gerizim. Wo sollen wir Gott anbeten? Und dann hat Jesus geantwortet, in Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, Jesus hat die Anbetung total verinnerlicht, als eine totale Herzensangelegenheit gemacht, zu einer totalen Herzensangelegenheit gemacht. Es ist nicht etwas Formales. Es geht hier nicht um bestimmte Formeln, geht auch nicht um bestimmte Lieder, mit denen man Gott anbeten kann. Anbetung ist viel, viel mehr. Anbetung ist eine Angelegenheit des Herzens. In der Anbetung drücken wir Gott gegenüber aus, dass wir ihn bewundern, dass er unser Gott sein darf, dass wir uns ihm unterordnen als kleine, mickrige Geschöpfe, die von ihm hochgeliebt sind. In Griechisch lautet dieses Wort proskeneo und bedeutet so viel wie sich verbeugen vor einer Person. In den Evangelien wird dieses Verb 23 Mal gebraucht. In den Briefen nur ein einziges Mal und in der Offenbarung 21 Mal. Dies ist sehr bemerkenswert und ich habe mich gefragt, warum? Bis ich dann eine Erklärung von John Piper in einem seiner Bücher gelesen habe, in einem Buch mit dem Titel Let the Nations Be Glad, kann ich nur empfehlen. Seine positive Sicht der Dinge finde ich echt super. Er spricht auch sehr stark von diesem Ansatz, von dem Glücklichsein in Gott. Ja. Er nennt sich christlicher, jetzt fehlt mir der Begriff, ist sich auch egal. Also jemand, der in Gott total glücklich ist. Let the nations be glad, hat er geschrieben. Und er erklärte da, sagte er, normalerweise braucht derjenige, der jemand anbetet, die Person vor sich. In den Evangelien war Jesus vor ihnen, so wie der Thomas, der ungläubige Thomas, als er gesehen hat, welche Wunder Jesus getan hatte und dass er von den Toten auferstanden war und ihm seine Hände gezeigt, dann hat er sich vor ihm verbeugt und hat ihn angebetet und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Ja. In der Offenbarung können wir davon lesen, wie Menschen Jesus sehen nach diesem Leben, nach der Auferstehung und sich vor ihm alle verneigen und ihre Kronen absetzen, die sie bekommen haben von Gott. Sich selbst dabei vergessen, weil sie Jesus, das Lamm Gottes, sehen werden. Denjenigen, der sie selbstlos bis in den Tod geliebt hat. Da werden sie ihn anbeten, da werden wir ihn alle anbeten. Aber in den Briefen ist dieser Begriff nur ein einziges Mal gebraucht und dann auch nur im negativen Sinne. Und zwar, man soll nicht Götzen in Tempeln anbeten. wird da gesagt im Korintherbrief. Und er sagte eben, da war Jesus nicht mehr gegenwärtig. Und außerdem ist Anbetung normalerweise, wenn man eine gute Beziehung zu Gott hat, eine ganz selbstverständliche Angelegenheit, wie die Angelegenheit eines Pulsschlages oder eines Atemzuges, ja, des Atmens. Wer von uns hat jetzt hier beim Sitzen, habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr regelmäßig atmen müsst? Nein? Ich glaube nicht. Oder dass euer Pulsschlag richtig schlägt, also dass euer Herz richtig schlägt und euren Puls gemessen habt. Hat jemand von euch den Puls gemessen? Ich glaube nicht. Das ist doch ganz was Automatisches, nicht? Und Anbetung für diejenigen, die durch Jesus befreit worden sind, die Vergebung der Schuld bekommen haben, die Führungen erlebt haben von Gott, die Gebetserhörungen, vielleicht Wunder erlebt haben in ihrem Leben. Die können gar nicht anders, wenn keine Sünde da ist, nichts Störendes da ist. Die können gar nicht anders, als innerlich glücklich zu sein mit Gott und innerlich Gott zu singen. Da heißt, sagt Paulus einmal an einer Stelle, singt Gott dankbar in euren Herzen. Das ist Anbetung. Oder freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Das ist innere Anbetung. Anbetung wird da zu einem Lebensstil. Und da kommt es gar nicht auf die Formen und Traditionen an. Nicht auf das Liedgut. Es gibt leider, leider immer wieder Menschen, die das verwechseln und ganz vergessen, dass Anbetung eine innere Sache ist. Man streitet sich manchmal in Gemeinden wegen dem Liedgut. Manchmal gibt es sogar Spaltungen. Die einen wollen unbedingt ganz moderne Worship-Songs haben, englische. Die anderen sagen, nein, nein, Englisch, wir sind hier in Deutschland und so weiter. Und sie wollen manchmal alte Kirchenlieder aus der Reformationszeit. Und vergessen dabei, dass Gott sich an allem freut. An allem, was von Herzen kommt. Ist egal, was das ist. Selbst wenn wir nicht so gut singen. Selbst wenn es nicht ganz so harmonisch ist. Ja. Selbst wenn es schräg sein könnte. Gott freut sich über unser Herz viel mehr als über die Formen und über die Ausdrücke, über den Stil. Anbetung ist ein ganz großes Vorrecht. An einer Stelle wird Jesus sehr ungeduldig, sehr ungehalten und er hat sogar heiligen Zorn in der Bibel. Sonst kennen wir Jesus nur als den sehr demütigen Menschen, der anderen bereit war, die Schuhe auszuziehen, die Füße zu waschen und abzutrocknen, anderen zu dienen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben für das Leben, für viele Menschen. Und an einer einzigen Stelle wurde er sehr zornig. Und gerade da, wo es um die Anbetung ging. Ich habe es viele Jahre nicht verstanden, bis eines Tages bei mir Klick gemacht hat. Da habe ich es kapiert. Da waren Menschen, das war damals noch das Alte Testament, er war ja noch nicht gestorben, die Erlösung, das Evangelium war noch nicht so gepredigt worden, wie es jetzt gepredigt werden kann. Und damals kamen die Menschen in den Tempel, wenn sie eine Sehnsucht nach Gott hatten, wenn sie mit Gott wieder versöhnt sein wollten, dann haben sie Opfer gebracht. Dann haben sie manchmal Tiere angebracht, die geopfert werden sollten. Für ihre Schuld haben sie ihre Hände aufgelegt auf diese Tiere, um sich mit diesem Tier zu identifizieren und damit zu zeigen, wir müssen sterben. Aber in diesem Fall hat Gott es so befohlen. Stellvertretend wird ein Tier für mich sterben, für meine Sünde, damit ich wieder mit Gott in Ordnung komme, meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Und da kamen Leute hin in den Tempel und die wurden gestört. Die wurden gestört durch Händler, durch raffgierige, profitgierige Menschen, die aufgrund dieses Anliegens der Anbetung Gottes, dieser Menschen, aufgrund dieser Sehnsucht der Menschen Profit geschlagen haben. Die kamen dahin, haben Geld gewechselt, haben denen Tiere verkauft, zum Opfern und so weiter, teurer als sonst. Ja. Dann hat Jesus gepackt, dann hat er die Peitsche genommen, hat sie ausgetrieben aus dem Tempel. Weil für Jesus dieses Vorrecht beeinträchtigt war. Jeder Mensch sollte ungehinderten Zugang zu Gott haben. Und dieses Vorrecht darf niemand jemand anders nehmen. Das ist genauso, wie wenn man, angenommen, es gibt ein kleines Dorf in der Bergregion, da gibt es nur eine Hauptstraße. Da ist eine Ambulanz mit Tatütata, muss einen todkranken Menschen ins Krankenhaus bringen, muss durch ein Dorf durch. Stell dir vor, auf der Hauptstraße sind Schlachtenbummler aus einem Fußballspiel nach Hause, auf dem Weg nach Hause mit Flaschen in der Hand. haben Bier getrunken, machen viel Blödsinn und Spaß und sind auf der Straße. Haben die Straße, sitzen auf der Straße zum Teil, die Ambulanz kann nicht durchfahren. Was würdet ihr denn da dran, dazu sagen, wenn ihr daneben stehen würdet? Würde es euch nicht aufpacken und sagen, hey, macht mal endlich mal Platz, weg mit euch. Vielleicht würdet ihr sogar eine Peitsche nehmen und sagen, hey, weg mit euch. Oder jemand packen, da die Ambulanz, da ist ein todkranker Mensch, der muss zum Krankenhaus, jede Minute zählt. Der muss operiert werden. Es kann doch nicht so sein, dass ihr diesen Menschen den Weg versperrt. Dieses Vorrecht darf niemand genommen werden. Gott ist der Arzt aller Ärzte. Und in Anbetung suchen wir Gott und die Gemeinschaft, die Nähe Gottes. Dieses Vorrecht, das ist das Vorrecht eines jeden Einzelnen von uns. Diese Würde hat jeder von uns bekommen. Ich komme zu meinem letzten Punkt und damit schließe ich auch. Die Anbetung ist unsere schönste Lebensaufgabe. Die Anbetung ist nicht Zweck zu irgendetwas anderem, sondern sie hat in sich selbst schon einen ganz großen Sinn. Weil sie schon in sich selbst die Erfüllung dem Menschen bringt, durch die Anbetung, durch Gott selber. Weil durch die Anbetung ein Mensch mit Gott in Kontakt kommt. Dazu hat Gott uns nach seinem guten, weisen Plan auserwählt, begnadigt und auch bestimmt, dass wir ihn durch unser ganzes Wesen verherrlichen und ihn groß machen. Im Epheserbrief im ersten Kapitel wird es uns mindestens dreimal gesagt, dass wir dazu bestimmt worden sind, dass es unsere Lebensaufgabe ist. Da heißt es, von Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Epheser 1, 5 bis 6. Und die nächsten Stellen, nächsten Bibelverse sagen Ähnliches aus. Er möchte euch, jeden Einzelnen von euch, er möchte mich als Demonstrationsobjekt seiner Gnade gebrauchen. Er möchte an uns seine Gnade zeigen, wie gut, wie wunderbar er ist. Wir haben nichts verdient. Wir konnten uns nicht retten. Wir sind arme Sünder. Martin Luther hat es am Ende seines Lebens auch noch gesagt, bevor er gestorben ist. Wer bin ich bloß? Bin nur ein armer Sünder, sozusagen ein armer Schlucker. Wir sind von Gott abgetrennt, werden wir nichts. Nur Gott macht unseren Wert aus. Nur weil er uns Wert gibt, haben wir Wert. Nur weil er uns geliebt hat bis in den Tod, sind wir Geliebte Gottes. Und nur weil er uns ewiges Leben geben möchte und in Jesus anbietet und gibt, können wir dieses Leben leben. Dieses ewige Leben fängt schon hier auf dieser Erde an, mit ihm in der Gemeinschaft. Es ist also eine der größten Lebensaufgaben oder die größte Lebensaufgabe, die schönste, Gott zu verherrlichen. Gott möchte, dass andere Menschen an uns erkennen, wie wunderbar er ist. Dass sie auch dazu Lust bekommen, Christen zu werden. Dass sie auch neugierig werden im Blick auf unseren Gott. Dass sie ihn suchen und auch finden, so wie es Paulus auf dem Areopag vor den Philosophen gesagt hat. Wir machen uns natürlich durch die Anbetung abhängig von Gott, ist klar. Da suchen wir Gott und wir nehmen uns Zeit. Wir lassen alles andere beiseite. Wir konzentrieren uns ganz auf Gott, wer er ist. Aber das tut uns gut, liebe Brüder und Schwestern. Das tut uns ungemein gut. Und immer wieder brauchen wir diese Augenblicke. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich die Zeit dazu habe, einfach mal spazieren zu gehen, einfach mal mit Gott zu sein. Man vertraut sich ihm an, man macht sich abhängig von ihm. Aber wir werden dabei erst richtig glücklich. Da schließt sich der Kreis. Zu Beginn habe ich gesagt, die Kinder brauchen Ansprechpersonen, Bezugspersonen, denen sie sich ganz anvertrauen können und mit denen sie glücklich sein können. Und ist dieses Prinzip der Bezugsperson nicht auch für uns Erwachsene zutreffend? Jesus hat es einmal sehr deutlich formuliert, indem er sagte, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. In Lukas 18, Vers 17. Das heißt, er mutet es uns, aufgeklärten Mitteleuropäern, uns emanzipierten Menschen, uns gebildeten Menschen zu, dass wir vor Gott wie Kinder werden. Da gibt's keinen anderen Weg drumherum. Wenn wir nicht wie Kinder vor Gott werden wollen, wenn Gott nicht Gott sein darf in unserem Leben, werden wir nie richtig glücklich werden und wir werden nie die ewige Gemeinschaft mit ihm im Himmel haben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist ganz klar von Gottes Wort, von Jesus her ersichtlich, auch aus diesem Vers. Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ja. Wir brauchen Gott. Jeder von uns braucht Gott. Gott hat uns lieb. Ich befehle ich euch weiterhin Gott an. Nutzt die Zeit, die Gelegenheit. Vielleicht soll ich noch, es fällt mir noch ein, ich habe ja noch ein paar Fragen hier. Ich danke euch für die Geduld, dass ihr mit mir Geduld habt und auch wenn der Gottesdienst jetzt etwas länger geworden ist. Eine Schlussfrage. Sind wir von allen anderen Idolen, modernen Götzen, die uns in ihren Bann ziehen, frei? Sie versprechen uns Glück, machen uns aber abhängig und letztlich unglücklich. Zweite Frage. Wollen wir uns nicht gerade jetzt innerlich vor Gott verneigen und Gott innerlich sagen, wir brauchen es nicht laut aussprechen, du bist mein Gott. Du sollst weiter mein Gott sein. Dich will ich weiter anbeten. Dritte Frage. Wollen wir nicht alle Formen und Traditionen neben der Anbetung als zweitrangig ansehen? Vieles ist doch so belanglos, so nebensächlich. Die Kulturen sind so verschieden, so unterschiedlich. Aber wenn wir Gott haben, dann haben wir den, der uns alle vereint. Genauso wie es hier steht. Viele Kulturen, eine Basis, Jesus Christus. Jesus Christus verbindet uns alle. Viertens, wollen wir die Anbetung Gottes nicht ganz bewusst und neu einüben, praktizieren und sie zu unserem Lebensstil machen? Wir sind jedenfalls so veranlagt, wir sind dazu bestimmt, bevorzugt und beauftragt, unseren Schöpfer in unserem ganzen Leben anzubeten und dabei zutiefst mit Gott glücklich zu sein. Gott segne euch dabei weiterhin. Amen.